Ja, ich möchte euch noch einen Text lesen aus dem Philipperbrief. Da schreibt der Paulus: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn.
Lex orandi, lex credendi. Sagt es jemand was? Bitte? Ja, ja, man kann es oben lesen, genau. Heute und am Sonntag geht es mir um dieses Thema, das Gebet und der Glaube eines Verantwortlichen in der Gemeinde. Wir haben heute Morgen in Ebinger den neuen Leitungskreis eingesetzt, hatten auch Wahlen und es ist jetzt also jetzt wirklich toll gelaufen, neuer Leitungskreis. Und der Markus hat das neulich in der Sitzung gesagt, also hier wird auch ein neuer Leitungskreis in 14 Tagen installiert. Und der Predigtext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, und unter dem Aspekt eines neuen Leitungskreises, neue Leute, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, möchte ich über diesen Text reden. Unter dieser Überschrift Lex Orandi, Lex Credendi, das ist ein alter Grundsatz im geistlichen Leben, heißt so viel wie: so wie du betest, so glaubst du. So wie du betest, so glaubst du. Also an der Art deines Gebets lässt sich die Art deines Glaubens ablesen. Und heute ist eben dieser Predigtext dran, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, beziehungsweise nur ein Teil davon, aber dieses hohepriesterliche Gebet Jesu ist das längste Gebet, was wir von ihm überliefert haben in der Bibel. Und ich denke, es passt sehr gut, dieses Gebet, wo Jesus für seine Jünger, für seine Gemeinde betet. Das passt auch sehr gut für die Leute, die jetzt eben Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Darf ich mal hier nochmal kurz bitten, dass diejenigen, die jetzt zum neuen Leitungskreis dazugehören, mal kurz aufstehen, dass wir die nochmal vor Augen haben. Ja, also diese prächtigen jungen Männer, die das jetzt hier die Verantwortung übernehmen. Danke, ihr dürft euch wieder setzen. Es geht mir aber nicht nur um euch heute Mittag, sondern es geht mir um alle, die Verantwortung irgendwie tragen. Und das ist ja irgendwie jeder und jede von uns. Man hat Verantwortung in der Familie, man hat Verantwortung im Beruf, man hat Verantwortung eben auch in der Gemeinde, nicht nur als Leitungskreismitglieder. Und dann denke ich bei diesem Abschnitt zum hohenpriesterlichen Gebet auch an eine Szene in St. Krishona. Bei meinem Studium waren die Vorlesungen über das Johannesevangelium und da kam man eben auch zu Johannes 17. Und unser Lehrer hat damals gesagt, da sollte man gar nicht drüber reden, man sollte den Text gar nicht auslegen, man sollte ihn einfach Wort für Wort auswendig lernen. Und dann sagt er, und ihr als künftige Pastoren, macht es bitte. Lernt Johannes 17 auswendig. Und den Tipp gebe ich euch, neue Leitungskreismitglieder und aber alle, die irgendwie Verantwortung für andere haben, ich gebe das euch mal weiter. Lernt es mal auswendig. Es lohnt sich. Wenn ich heute trotzdem drüber predige, dann deshalb, weil er eben als heute als Predigtext vorgegeben ist. Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wer in seiner stillen Zeit, persönlichen stillen Zeit, die fortlaufende Bibellese liest, der hat ja dieses hohepriesterliche Gebet in dieser Woche auch gelesen und hoffentlich auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Es beginnt mit dem Hinweis, solches redete Jesus. Vorausgehen die Abschiedsreden Jesu. Er ist am Palmsonntag oder eben eine Woche vor dem Passafest in Jerusalem eingeritten. Und dann hat er sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und das wird uns in Johannes 13 bis 16 ausführlich berichtet. Und was hat Jesus bei seinen Abschiedsreden geredet? Was hat er gesagt? Abschiedsworte sind ja immer solche Vermächtnisworte. Und zunächst fängt diese Abschiedsrede damit an, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, nicht den Kopf. Die Füße wäscht er ihnen. Er macht diesen Sklavendienst. Und dann sagt er ihnen, dann redet er zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ich als euer Meister habe euch ein Beispiel gegeben. Hätte ich gar nicht nötig gehabt, aber ich habe euch hier ein Beispiel gegeben. In seinen Abschiedsreden, das sagt Jesus zu seinem Verräter, er weiß, dass er sich auf den Judas eben nicht verlassen kann. Sagt er zu dem, was du tust, das tue bald. Zu den restlichen Jüngern sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot, nämlich, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dem Petrus sagt Jesus, du wirst in dieser Nacht dreimal leugnen, dass du mich kennst. Bevor der Hahn kräht morgen früh, wirst du dreimal leugnen, dass du mich kennst. Ich lerne da zunächst mal draus, Jesus kennt seine Leute, für die er verantwortlich ist. Er weiß, wie die Einzelnen ticken. Er weiß auch, wie die Einzelnen reagieren, vor allem dann, wenn es brenzlig wird, wenn es gefährlich wird. Jesus weiß, wer einknickt, wenn Druck kommt, wenn es gilt, sich zu bekennen. Jesus kennt seine Leute. Nicht nur das, was sie sagen, nimmt er wahr, sondern auch das, wie sie sich verhalten. Und dann spricht Jesus auch davon, wie wir es gerade auch im Lied gesungen haben, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und dass keiner zum Vater kommt, es sei denn durch ihn. Er sagt seinen Jüngern in diesen Abschiedsreden, dass er der Weinstock ist und sie die Reben. Das heißt, sie sind völlig abhängig von ihm. Ohne ihn können sie nichts tun. Klar, sie können einiges organisieren und Wirbel machen. Klar, das ist überhaupt keine Frage. Aber wirklich was Ewigkeitswert hat, können sie ohne ihn nichts tun. Er ist der Weinstock, ihr seid die Reben, so sagt er. Dann sagt ihnen Jesus auch, dass er weggehen muss, damit der Heilige Geist, der Tröster, kommen kann. Und der wird in jeden von euch hineingehen, der Geist Gottes. Der wird euch führen, der wird euch leiten in alle Wahrheit. Und dann sagt er seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Oder um es in unserem pietistischen Jargon zu sagen, nicht ihr habt euch für mich entschieden, sondern ich habe mich für euch entschieden. Solches redete Jesus. Und dann sagt er, dass sie in Bedrängnis kommen werden und dass sie in der Welt Angst haben werden. Und dann sagt er ihnen auch, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also solches redete Jesus. Ich sage es noch anders. In seinen Abschiedsreden, da spricht Jesus organisatorische, menschliche, geistliche und theologische Fragen an. Wenn man es mal unter diesem Aspekt mal betrachtet und diese Abschiedsreden liest, Kapitel 13 bis 16. Menschliche, organisatorische, geistliche und theologische Fragen. Und wer Verantwortung in der Gemeinde hat oder übernommen hat oder übernimmt und auch für andere Menschen hat, Verantwortung hat, der muss sich eben mit organisatorischen, menschlichen, geistlichen und theologischen Fragen beschäftigen. Das geht gar nicht anders. Aber in seinem Gebet geht es Jesus eben nicht um diese Fragen, um die organisatorisch-menschlichen Fragen, so wichtig die sind. Es geht ihm ja auch nicht jetzt um die geistlichen und um die theologischen Fragen, sondern in seinem Gebet nimmt Jesus eine neue Perspektive ein. So fängt dann diese Beschreibung an, oder so beschreibt es dann Johannes. Jesus hebt seine Augen auf zum Himmel. Das heißt, er schaut weg von den organisatorischen, von den menschlichen, von den geistlichen, von den theologischen Fragen, von den Menschen, die diese Fragen stellen und so weiter und so fort. Davon schaut er jetzt weg, auf zum Himmel und spricht, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass dich der Sohn verherrliche. Also Jesus geht es jetzt darum, dass der Vater verherrlicht wird. Das soll mein Dienst sein, dass der Vater verherrlicht wird. So wichtig die organisatorischen, die menschlichen und die geistlichen und auch die theologischen Fragen und Themen sind, so wichtig die sind. Es geht aber darum letztlich, dass der Vater verherrlicht wird. Da steht im Griechischen das Wörtchen doxazo, das heißt so viel wie, dass der Vater groß gemacht wird. Dass der Vater zur Geltung kommt. Oder wie hast du es vorhin bei Paulus gelesen, wo Paulus schreibt, dass Christus verherrlicht wird, so heißt es in Luther, wie es bei dir geheißen. Im Philipperbrief, es war ein anderer Wortlaut, aber trifft genau auch den Sinn. Philipper 1 war es. Dass Christus verherrlicht wird, sagst du. Ja.
Hochgepriesen.
Groß gemacht. Verherrlicht. Das steckt also alles in diesem Wörtchen doxazo drin. Und eben Paulus sagt es ja auch, deshalb habe ich auch diesen Abschnitt gewählt. Ich bin dort im Gefängnis, schreibt er. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht, meine Situation hier im Gefängnis. Und ich habe mich mit organisatorischen, mit menschlichen Fragen und so weiter zu beschäftigen, auch mit theologischen Fragen. Aber es geht mir darum, dass durch mein Dasein Christus verherrlicht wird, groß gemacht wird. Und dann mit dem Nachsatz, sei es durch Leben oder durch Tod. Es kann auch sein, dass Gott, der Vater, groß gemacht wird durch meinen Tod. Und dann hat Paulus eben noch diesen zweiten Nachsatz, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich sage es mal, so hat Paulus bei Jesus beten gelernt, so hat Paulus bei Jesus glauben gelernt. Lex orandi, lex credendi. Und so lebt Paulus auch seine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern in den Gemeinden. Wenn man seine Briefe liest, klar, es geht um diese äußeren Fragen, organisatorisch, menschlich, geistlich, theologische, aber Christus soll verherrlicht werden. Jetzt betet Jesus, verherrliche deinen Sohn, auf dass dich der Sohn verherrliche. Ich habe es mich so formuliert, wer sich als Verantwortlicher von Gott berufen und an diesen Platz hingestellt weiß, dem geht es darum, dass der Vater verherrlicht wird. Und der Vater tut dann schon das Seine, dass du auch zu deinen Ehren kommst. Und wer als Verantwortlicher von Gott berufen ist, der darf für Jesus auch wissen und beten, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen. Und er gibt den Seinen das, was ihm gegeben ist, nämlich das ewige Leben. Das ist das große Vorrecht eines, der von Jesus berufen wurde, dass er anderen das weitergeben darf, was er selbst empfangen hat. Das ewige Leben. Und wenn die Bibel vom ewigen Leben spricht, dann meint sie das nicht zeitlich. So dass sich einfach die Zeit ins Unendliche ausdehnt und das ist dann das ewige Leben. Ewiges Leben in der Bibel ist eigentlich ein Qualitätsbegriff. Da hat jemand ein qualitativ gefülltes, ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben. Und das hat ein Mensch eben nicht aus sich selbst, sondern das ist ihm tatsächlich geschenkt worden, von Gott geschenkt worden. Und wer das als Verantwortlicher in der Gemeinde hat, der darf das auch weitergeben. Das, was ich von Gott geschenkt bekommen habe, das ewige Leben, das darf ich an diejenigen weitergeben, ihnen vermitteln, die mir anvertraut sind. Und Jesus präzisiert es ja auch hier dann im Vers 3. Er sagt, das aber ist das ewige Leben, nämlich, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da bin ich wieder an einem Wort erkennen. Ist in der Bibel kein intellektueller Vorgang. dass ich ein paar Dinge so in meinem Kopf zusammenreime und dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis habe. Das ist nicht in erster Linie gemeint, sondern erkennen in dem Sinn meint, ich habe es für mich so übersetzt, sich liebend und vertrauend auf jemand einlassen. Das bedeutet erkennen, sich liebend und vertrauend auf jemand einlassen. Und dieser Begriff kommt gleich am Anfang der Bibel vor, bei Adam und Eva, da heißt es, Adam erkannte Eva und was ist dann passiert? Sie war schwanger, genau. Und das meint erkennen. Da hat man sich liebend und vertrauend aufeinander eingelassen und geht anders weg, als man hergekommen ist. Schwanger geworden. Wer nach einem Gottesdienst so weggeht, wie er hergekommen ist, der hat nichts erkannt. Der hat vielleicht verhütet. Kann man ja auch machen. Dass man nicht schwanger wird. Oder es kann auch sein, dass man erkannt wurde und dann abtreibt, geistlich betrachtet. Wer aber erkannt wurde, wer schwanger geworden ist, also ihr versteht das richtig in Anführungszeichen, der geht anders weg, als er hergekommen ist. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wer schwanger geworden ist, kann hinter diese Erkenntnis nicht mehr zurück. Plötzlich ist alles anders. Und darum betet Jesus. Er sagt, ich bin für euch verantwortlich und ihr sollt jetzt genauso, wie ich an euch gehandelt habe, so sollt ihr handeln, beziehungsweise euch liebend und vertrauend auf den Vater einlassen, ihn erkennen, anders weggehen, als ihr hergekommen seid. Und deshalb betet Jesus weiter, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich sage es anders. Jesus weiß sich eins mit dem Vater. Und er weiß zutiefst, ich werde und ich will den Vater verherrlichen. Da werde ich dem gerecht, wozu ich auf dieser Welt bin. Wenn ich den Vater verherrliche, wenn ich eins bin mit ihm. Also wo ich als Verantwortlicher in der Gemeinde den Vater verherrliche, werde ich dem gerecht, wozu ich bestimmt und auf dieser Welt bin, wozu ich berufen bin. Und dann weiß Jesus auch, alles, was mit mir geschieht, das dient dazu, dass der Vater verherrlicht wird. Und er könnte das genauso sagen wie Paulus, sei es durch Leben oder durch Tod. Und dann sagt Jesus weiter, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Hab deinen Namen kundgetan. Denen, die du mir gegeben hast. Wem gehören die, die du mir gegeben hast? Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also Jesus weiß, meine primäre Aufgabe ist, den Namen Gottes den mir anvertrauten Menschen zu offenbaren. Und darum redet Jesus überall, wo er hinkommt, vom Vater im Himmel. Das ist immer sein Thema. Vom Vater im Himmel. Und darum bezieht Jesus auch alles, was geschieht, auf den Vater im Himmel. Er sagt, kein Haar fällt von eurem Haupt ohne euren himmlischen Vater. War für mich mal eine ganze Zeit lang tröstlich, als ich immer so ins Waschbecken und Spiegel geguckt habe. Kein Haar fällt von eurem Haupt ohne euren himmlischen Vater. Inzwischen kann ich damit locker umgehen, aber es war damals eine Krise. Jesus sagt, kein Vogel fällt vom Himmel ohne den himmlischen Vater. Und ich ergänze, keine Bombe fällt vom Himmel ohne den himmlischen Vater. Für Jesus hat alles, was in dieser Welt geschieht, mit dem Vater im Himmel zu tun, ob es mir gefällt oder nicht. Und es hat auch mit dem Vater im Himmel zu tun, wenn er gekreuzigt wird. Das erste Wort, was Jesus am Kreuz spricht, als sie ihn ans Kreuz annageln, was ist das erste Wort? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wissen natürlich schon, was sie tun, das haben sie gelernt. Hinrichtungskommando, das macht man so. Das ist die Dienstordnung, die wird abgearbeitet. Und Jesus setzt diese grausame Dienstordnung mit dem Vater in Verbindung. Alles, was geschieht in meinem Leben, sagt er, das hat mit dem Vater im Himmel zu tun. Und ich lerne daraus, wer das in seinem Glaubensleben gelernt hat, für sich persönlich, aber auch für die Menschen, mit denen, die ihm anvertraut sind, alles zum Vater im Himmel in Beziehung zu setzen, der macht sich nicht gleich in die Hose, wenn eine Krise kommt. Der kann sogar auch das ganze Weltgeschehen mit dem Vater im Himmel in Verbindung bringen. Auch wenn man sich fragt, warum und weshalb und wieso. Markus hat schon auf die Hiobsbotschaften hingewiesen, die wir in 14 Tagen in Meßstetten haben werden. Ich lade herzlich dazu ein, wer das Buch Hiob liest, stellt fest, das ist die Lektion, die der Hiob in seinem Leid lernen muss. Alles, was mir widerfährt, hat mit dem Vater im Himmel zu tun. Das muss Hiob lernen. Ich habe bisher gemeint, das ist meine Frömmigkeit, die mir so viel Erfolg gebracht hat. Es ist mein Glaube oder meine Opferbereitschaft oder sonst was. Gott belohnt mich für meine guten Taten. Und dann muss er plötzlich lernen, nee, auch das Böse, was mir widerfährt, auch das Leid, den Schmerz, die Krankheit, alles hat mit dem Vater im Himmel zu tun. Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Wie heißt Gott? Genau, ich bin der ich bin, oder man kann es auch übersetzen, ich bin da. Das ist der Name Gottes, ich bin da. Und das weiß Jesus. Der ich bin da, der ist da. Egal in welcher Situation des Lebens ich mich befinde. Ob mir die Massen zujubeln am Palmsonntag und schreien Hosianna, gelobt sei der, der kommt. Wenn man viel Beifall hat, wenn einem die Massen sozusagen zu Füßen liegen, das hat mit Gott zu tun. Eine Woche später schreit die gleiche Masse, kreuzige ihn, das hat auch mit Gott zu tun. Er ist immer da. Es gibt keine Situation in meinem Leben und in meinem Tod, wo er nicht da ist. Und der Vater ist auch da, wenn ich einem Judas sagen muss, was du tust, das tue bald. Das hat auch mit dem Vater zu tun. Wenn ich einem Petrus sagen muss, du wirst mich verleugnen. Jesus kennt seine Pappenheimer alle durch und durch. Und er offenbart ihnen den Vater, den Namen des Vaters. Ich bin da. Und dann vermittelt Jesus auch seinen Anvertrauten, wie man das Wort Gottes bewahrt. Er vermittelt ihnen, wie man betet, wie man glaubt. Lex orandi, lex credendi. Und dann lernt man an seinem Leben und an seinem Gebet, wie Jesus eben glaubt, mit dem Vater im Himmel rechnet. Und für euch, jeder hat ja von uns irgendwo Verantwortung für andere Menschen, ist verantwortlich für andere Menschen. Wir können an diesem Gebet Jesu wirklich auch für unseren Dienst immer wieder lernen. Ich bin meinem Lehrer dankbar, dem Paul Breimeyer, dass er damals gesagt hat, lern dieses Gebet auswendig. Und seither übe ich dieses Gebet. Immer wieder, immer wieder. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir heben unsere Augen auf zu dir. Denn du bist da. Denn deine Stunde ist gekommen. Verherrliche du uns und hilf, dass wir dich verherrlichen. Wir danken dir, dass du uns Vollmacht gegeben hast über Menschen, hier in der Gemeinde, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft. Dass wir ihnen das geben, was du uns gegeben hast, das ewige Leben. Und das eben ist dir das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben, das sich Menschen liebend und vertrauend auf dich einlassen. Und hilf uns allen, dass wir dich verherrlichen an dem Platz, wo du uns hingestellt hast und das Werk vollenden, das du uns gegeben hast, damit wir es tun. Und verherrliche du dich auch durch uns. Und wir danken dir, dass du uns erwählt hast, ehe die Welt war. Und hilf, dass wir auch mal sagen können, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Es sind ja deine Menschen, die du uns anvertraut hast. Und hilf uns, ihnen dein Wort beizubringen, damit sie dein Wort bewahren. Wir danken dir, dass alles von dir kommt, auch die Dinge, die wir nicht verstehen und nicht einordnen können. Und so hilf uns, all das, was in unserem Leben und auch in dieser Welt geschieht, mehr und mehr von dir her zu betrachten. Und so danken wir dir, dass du uns beten und dass du uns glauben lehrst. Und du weißt jetzt auch um diese Woche, die vor uns liegt, die Karwoche, wo wir besonders an dein Leiden und an dein Sterben denken. Und wir danken dir, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du den Tod überwunden hast. Herr, es ist gut, in deinem Dienst zu stehen und dich in Demut Vater zu nennen. Hab Dank.
Amen.